Denise und Friedrich haben sich spontan entschlossen, 3 Wochen quer durch Ghana zu fahren. Dazu kauften sie sich 2 kleine Enduros, die zwar nicht bremsen, aber sprechen können. Solche Geschichten von Reisen mit wenig Vorbereitung und viel Abenteuer gefallen mir besonders. Denn die beiden lassen sich nicht von einem Reiseführer inspirieren, sondern fahren genau die Wege, die das Navi nicht kennt. Also hört gut zu, wenn Friedrich und Denise im Podcast Nummer 292 von Faden durch den Regenwald erzählen, von einer Nacht mit Motorrädern in einer Schulklasse und einem Mittagessen mit Fufu.
Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Denise und Friedrich über eine Motorradreise durch Ghana. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo, Claudio.
Hallo.
Gibt es von eurer Reise einen Klang, ein Geräusch, an das ihr euch erinnert oder das ihr mit dieser Reise verbindet?
Für mich würde ich sagen, so spontan, was mir einfällt, das Getrommel und der Gesang von Kindern in der Schule, in der wir geschlafen haben, eine Nacht.
Ihr habt in der Schule geschlafen?
Ja.
Und wurde dann am nächsten Morgen von Kindern geweckt?
Sozusagen.
War das dann irgendwie im Klassenraum oder wie?
Ja, also die Schule kann man sich natürlich nicht vorstellen, wie es jetzt hier in der Schule ist. Es war eher ein Lehmgebäude mit offenen Seiten und Holzpfählen, wo das Dach irgendwie draufgedengelt war. Und da haben wir dann in dem Raum geschlafen, also quasi im Klassenzimmer.
Ja, bis am nächsten Morgen die Kinder kamen.
Ja.
Schön. Woran erinnerst du dich?
Wir hatten ganz tolle chinesische Motorräder und meins hat dann auf der letzten Woche angefangen, böse zu klappern und das wurde immer schlimmer. Das wurde immer lauter und immer derber und ich habe die Ursache nicht gefunden und habe das aber konsequent wegignoriert, bis wir dann wieder zurück in Accra waren. So lange hat es durchgehalten und bevor wir dann die letzten 50 Kilometer zum Händler gefahren sind oder vielleicht 30, ich weiß nicht genau, haben wir sie nochmal waschen lassen, damit die halt nicht ganz so eklig aussehen und dann war es weg.
Nö.
Dann war es einfach weg.
Ja, also konsequent wegignorieren und waschen, das sind so Techniken, das kann ich auch. Eigentlich bist du ja eigentlich auch so ein Schrauber, ne? Das letzte Mal, wo wir uns gesprochen haben, war vor 3 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Die Geschichte, wo du eine große Reise mit einer Royal Enfield mit Dieselmotor gemacht hast.
Ja, genau. Ja. Also ich habe das viele Sachen konsequent wegignoriert. Also die Motorradpflege hat in der Reise keine so große Rolle gespielt. Wir hatten ein paar, ja, wir mussten erstmal verbessern, nachdem wir die überhaupt erst abgeholt haben. Dann mussten wir manchmal instand setzen, aber also ich habe noch nie ein Motorrad so schlecht behandelt, glaube ich.
Oh, okay.
Aber es hat Spaß gemacht.
Aber das Rumschrauben an alten Motorrädern ist ja auch etwas, was du gerne machst, Denise. Ne? Ich habe gesehen, du schraubst auch an richtig historischen Mopeds herum.
Ja, hauptsächlich 50er Jahre. Wow. War auch mein erstes Motorrad, einer aus 1953.
Ui! Dein erstes Motorrad. Wann war das? Wie lange ist das her?
Circa, ja, vor 5 Jahren ungefähr habe ich sie restauriert, würde ich mal ungefähr schätzen. Und dann hatte ich sie ungefähr ein halbes Jahr restauriert und war dann gerade mit dem Führerschein fertig und angemeldet und gefahren. Und die ist auch 20.000 Kilometer in 2 Jahren. Ohne ein Problemchen durchgefahren.
Hey, nicht schlecht. Wie kommst du zum Motorradschrauben? Ist ja eigentlich eher ungewöhnlich, ne? Dass man in dem Alter, du bist noch relativ jung und schraubst aber an so uralten Maschinen rum.
Ja, von klein auf, also durch meinen Vater eigentlich. Bin als kleines Kind schon immer mit in der Werkstatt gewesen oder auf Oldtimermärkten oder Grasbahnrennen und auch mit ihm als kleines Kind auf dem Tank mit in den Kindergarten gefahren worden.
Hey.
Da kann ich mich auch gut dran erinnern. Ja. Und da ist es einfach geblieben.
Okay. Appell an alle Eltern, die Kinder haben, bringt euren Kindern die Leidenschaft fürs Motorradfahren und Schrauben bei. Das kann Konsequenzen haben, bis dahin, dass man dann plötzlich eine Reise durch Ghana auf Motorrädern macht. Wie seid ihr auf Ghana gekommen?
Ja, das muss, das war ich.
Ja.
Wir wollten eigentlich im November in den Oman fliegen und haben das nicht geschafft. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, wir müssen jetzt irgendwo hin und habe Denise überraschen wollen zu Weihnachten, dass wir noch im Winter wegfliegen. Und dann habe ich einfach so einen Kreis mit der Entfernung von Deutschland zum Oman um Deutschland gezogen und habe geguckt, was da so drin ist.
Mhm.
Quasi, dass die Flugzeit sich noch irgendwie in Grenzen hält.
Ja, also so weit wie Oman, aber drumherum, was gibt es noch, was so in der
Was so in derselben Entfernung liegt.
Ist, ja.
Und das unterschätzt man, ne? Also für mich war so, der Oman, der ist ja eigentlich gar nicht so weit weg oder Dubai oder sowas. Ja, da fährt man in einem Monat mit dem Motorrad hin, ne? Also.
Achso, ja, okay, ja. Ich verstehe, was so die Dimensionen bei dir sind.
Und, ja, ich weiß es nicht, es waren glaube ich zwei oder drei, aber egal. Und ich hätte nicht gedacht, dass Westafrika näher ist. Das ist ja gar nicht so weit weg vom Äquator, aber man fliegt ja gerade runter und dadurch ist das gar nicht so weit weg.
Ja.
Und dann habe ich so gedacht, ja, Westafrika klingt doch spannend, das könnten wir ja machen. Das ist auch gutes Wetter im Februar. Und dann hat das leider aber nicht geklappt mit dem Überraschen zu Weihnachten, weil man braucht Gelbfieberimpfung, man braucht ein Visum, das ist verhältnismäßig kompliziert.
Oh.
Und deswegen hat die Denise das dann schon, ich weiß nicht, Anfang Dezember haben wir das, glaube ich, publik gemacht.
Wie hat sich das für dich angefühlt?
Ja, etwas überrumpelt. Aber ich habe mich gefreut.
Jo. War Motorradreisen sonst auch schon dein Ding?
Also mit dem Motorradführerschein bin ich dann, oder eigentlich mit dem Autoführerschein, mit dem Moped schon, mit einer Simson, bin ich dann immer mal Zelten gefahren.
Ah.
Aber jetzt nie so super weit weg, einfach weil es nicht drin war. Und dann, als ich meine Adler fertig hatte, bin ich dann mit der das erste Mal etwas, also auch nicht super weit weg, nur Österreich, aber eine etwas längere Strecke weggefahren.
Jo. Also ne, Klamotten aufs Motorrad werfen und losfahren, das ist auch so dein Ding.
Ja.
Cool. Okay, aber Ghana, ne, ist Westafrika, ist, glaube ich, schon mal nochmal eine andere Nummer. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Du hast schon gesagt, ne, ihr musstet Impfungen machen, Visum beantragen. Was stand noch so an?
Nichts eigentlich, oder?
Nee, wir haben eigentlich sonst gar nichts gemacht.
Ja.
Wir sind so unvorbereitet wie nur irgend möglich da rein. Das Einzige, was natürlich war, das war noch vor, ich mache das alles. Man muss ja natürlich gucken, ob irgendwie Motorräder verfügbar sind.
Also ihr habt jetzt nicht eigene Motorräder dahin verfrachtet?
Nein. Natürlich, eigentlich denkt man natürlich, man mietet ein Motorrad. Das ist aber schwer bis gar nicht möglich in Ghana und deswegen haben wir dann welche gekauft. Und das ist erstaunlich billig, kann man fast sagen.
Aha. Was waren denn das für Motorräder?
Das waren Upsonics. Das sind China-Motorräder extra für Westafrika.
Aha. Wie heißt die?
Upsonic. Kann man auch auf AliExpress kaufen für 700 Euro.
Oh!
Aber nichts für Deutschland, weil halt ABS und Helferlein fehlen.
Ja. Habt ihr schon im Vorhinein irgendwie rausgekriegt, man kann da welche kaufen?
Ich hatte Kontakt mit verschiedenen. Also ich hatte auch mit großen Firmen wie Sonlink und Royal. Das kennt bei uns keiner, ne? Aber da unten.
Also jetzt nicht Royal Enfield, sondern einfach nur Royal.
Ja, einfach nur Royal. Die kommen auch aus Indien, aber bauen halt nur so 125er, 200er.
Mhm.
Und dann gibt's diese, Klassiker, sage ich jetzt mal. Die gibt's in Ostafrika auch. TVS heißen die, glaube ich, und Boxer, aber das sind alles nur so 125er. Das war nicht so super interessant für unsere Straßenmotorräder.
Stimmt, Boxer habe ich mal in Kenia gesehen. Also die heißen Boxer, ist der Name. Dann
genau, die haben keinen Boxermotor. Die
nee.
Und Sonlink war auch zur Debatte, aber da war einfach der Verkäufer nicht so sympathisch. Und Upsonic, das war cool. Die waren auch am zuverlässigsten zum Schreiben. Und dann haben wir das.
Das heißt, du hast vorher mit denen Kontakt aufgenommen, hast mal gefragt, hallo, wir kommen hier aus Deutschland, wir wollen zwei Motorräder kaufen.
Genau.
Ja, nicht schlecht.
Der Preis stand fest schon.
Ja.
Wir hatten noch nichts bezahlt oder sowas, aber der Preis war vorher schon final. Und da wurde dann auch nichts mehr dran gerüttelt. Das war auch gut. Also es haben uns dann auch andere vor Ort gesagt, dass ein guter Preis ist.
Ja.
Und da haben wir dann zum ersten Mal in unserem Leben beide ein Neufahrzeug gekauft.
Ah. Erinnert mich ein bisschen an Sonja und ich in Brasilien. Da haben wir das auch so gemacht. Wir haben uns Motorräder vor Ort gekauft, am Ende auch wieder verkauft. Und das waren auch das erste Mal, dass wir nagelneue Motorräder hatten. Und ich weiß nicht, ob ich jemals noch ein wirklich neues Motorrad mit 0 Kilometern auf der Uhr haben werde. Aber hat auch was, ne? Gut, und wie habt ihr euch so vorbereitet? Was hattet ihr überhaupt vor? Wie viel Zeit hattet ihr so?
Wir hatten 3 Wochen.
Ah ja, okay.
Also mehr nicht, in Anführungszeichen. Ja.
Also ein normaler Urlaub.
Ja, mit Motorrad kaufen ist das eigentlich schon ziemlich sportlich. Also wenn ich jetzt so eine Empfehlung aussprechen sollte, würde ich eher 4 sagen, weil es doch ein bisschen Zeit da, wo, ja. Und ansonsten haben wir die Impfung und das Visum, weil man das braucht. Und ansonsten gar nichts.
Ja.
Also wir haben nach einer Woche Ghana festgestellt, dass es in Ghana keine Zebras gibt. So gut haben wir uns vorbereitet.
Okay. Und ja, Gepäck ist ja immer so eine Sache, wenn man noch nicht ganz genau das Motorrad kennt, mit dem man fährt, und ist da möglicherweise eben halt nicht das Touratech, SW Motec, irgendwas Gepäcksystem gibt. Was habt ihr da so gehabt als Lösung?
Also ich hatte wie so ein Soft-Top-Case gehabt, 30 Liter und ein Dryback obendrauf. Und ihm hatte ich dann zu Weihnachten auch noch eine Tasche geschenkt, weil ich wusste, dass er nichts hat. Ah. Und tatsächlich hat sich seine als bessere Tasche erwiesen, weil die einfach bombenfest drauf gesessen hat. Ich glaube, 40 Liter hat die gehabt. Das hat für uns beide eigentlich immer recht gut gereicht, der Platz.
Also nichts mit Seitentaschen, sondern einfach hinten drauf auf den Sozius große Taschen. Gut, klar, das ist natürlich immer, das geht auf jedem Motorrad.
Und Tankrucksack halt, beide.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie das Ding heißt.
Moskau,
ja, aber wie das Modell heißt.
Backcountry 40 und
Staffel oder so. Jetzt müssen wir Werbung einblenden. Aber
sehr gut.
Das ist, hat mich positiv überrascht, also ich hätte das mir nie im Leben gekauft.
Ja.
Und da kann man von den Seiten das aufmachen. Man macht es nicht von oben auf, sondern man kann links und rechts aufmachen und steckt es dann quasi so. Also man hat einen Zugang von beiden Seiten und man hat.
Also ich kenne diese Rollen, die von einer, wie so ein Seesack, ne, auf einer Seite offen sind.
Ja, und das ist quasi aber von beiden Seiten so. Und das ist ziemlich cool. Und du hast auch so Schlaufen, wo du die Zurbänder direkt durchmachen kannst, dann kann die nicht rausrutschen und sowas.
Also stimmt, das habe ich auch, ja, das ist cool.
Und man hat dann obendrauf noch mit so einem Klettverschluss quasi so eine Fast Access, nenne ich es mal, Tasche, wo man oben auch zur Not, ich sag jetzt mal, die Jacke schnell reinsteckt, macht den Z-Verschluss zu und fertig. Also das ist.
Und Rucksackträger.
Ja, und es hat Rucksackträger zum Fliegen. Es ist perfekt. Man kann es also wie so eine normale Reise oder einen großen Rucksack aufsetzen. Ja. Und wenn man fliegt, steckt man die wieder rein und dann ist einfach nur der Sack.
Ja.
Das war gut. Es hat sehr, sehr gut funktioniert. Das kriegt von mir einen Daumen nach oben.
Jo.
Positiv überrascht gewesen.
Gut.
Auf eBay auch echt Glück gehabt, weil es ziemlich günstig war.
Was will was heißen? Moskomoto ist ja schon eine eher hochpreisige Marke, aber offenbar ist sie das wohl auch wert.
Ja. Ja. Auf eBay, wie gesagt, oft Schnäppchen zu kriegen.
Ja. Sehr cool. Und ich vermute mal, da es dort sehr warm ist, auch luftige Kleidung, ne?
Ja, also wir sind eigentlich immer mit Kombi gefahren, einfach zur Sicherheit.
Ja.
Da habe ich meine Textilkombi da ausgetestet. Ja. Die letzte, die ich hatte, war nicht so gut, aber die hat ihren Soll erbracht.
Ja, aber so mit Luft,
mit dass Belüftung, man da
so,
genau,
Belüftungsschlitzen und so, dass man da auf jeden Fall nicht so sehr schwitzt.
Ich habe diesmal auch auf meine Lederkombi verzichtet. Die hat den letzten Afrika-Einsatz auch nicht überlebt. Und bin mittlerweile bei solchen Sachen auch mit Textil unterwegs.
Ja.
Es ist einfach wirklich, muss ich ja leider zugeben, nur halb so cool, aber viel angenehmer.
Ja, das stimmt. Das ist, ne, man verliert ein bisschen Coolness. Rumschwitzen die ganze Zeit ist auch nicht so cool. Hattet ihr Regen oder habt ihr euch damit darauf vorbereitet, dass ihr jetzt irgendwie nochmal eine Regenkombi drüber ziehen könnt?
Es hat nur einmal ganz kurz geregnet, glaube ich.
Ein, zweimal. Also es ist Trockenzeit gewesen.
Ja.
Und ich habe für mich entschieden, dass wenn ich irgendwas regentechnisch anziehe bei den Temperaturen, weil es wird ja dann nicht kalt, es wird ja nur nass, dann schwitze ich so viel. Deswegen war einfach in Kauf genommen, wenn es regnet, wäre ich nass.
Und danach wieder trocken.
Genau.
Jo. Gut, das heißt, dann habt ihr eure Klamotten gepackt, eure Taschen und seid nach Ghana. Wohin da geflogen?
Nach Accra, also die Hauptstadt.
Jo. Wie war das, in Accra aus dem Flieger zu steigen oder aus dem Flughafen raus zu gehen und zum ersten Mal festzustellen, so, jetzt sind wir wirklich in Westafrika?
Also erstmal war es drückend heiß mit 40 Grad Temperaturunterschied zu Deutschland. 40. Ja, von minus 8 auf 38.
Ah, genau, ihr wart im Februar, ne?
Oder so, ja.
Ja, 33. Accra hatte zu der Zeit immer so nachts 27, tagsüber 33.
Oh.
Das ist genau richtig.
Ja.
Ja, war schon schön, aber halt erstmal Brett vorm Kopf.
Ja, ja. Wie ist das eigentlich sprachlich? Spricht man da Französisch?
Man spricht eigentlich überall Englisch.
Ah, gut.
Also außer jetzt in ganz, ganz kleinen abgelegenen Dörfern, da sprechen sie dann nur teilweise Englisch, aber in der Regel ist eigentlich überall Englisch.
Ah, das ist natürlich gut. Das heißt, dann seid ihr da sprachlich auch gut
zurechtgekommen. Das ist offizielle Amtssprache. Das ist, glaube ich, auch die einzige britische Kolonie, so eine Insel umgeben von Französischen.
Ah,
ich habe nur ein bisschen Probleme gehabt, den Akzent zu verstehen.
Ja, der African Slang war für die Leute haben oft gedacht, ob die Denise gar kein Englisch spricht.
Weil sie diesen komischen deutschen Akzent nicht verstanden haben. Ne?
Nein, weil die Denise einfach nichts verstanden hat von dem, was die gesagt haben.
Ja, ja, ja. Okay. Jo, und wie habt ihr da erstmal übernachtet? Erstmal irgendwie so ein Hotel? Ja.
Ja.
Hattet ihr eigentlich Campingzeug dabei?
Hängematten.
Hängematten, cool. Und Schlafsäcke?
Ja.
Ja, kleine, ne?
Ja. Ja, genau, weil so viel Gepäck konntet ihr ja nicht mitnehmen so und dann ist natürlich die Hängematte und ein dünner Schlafsack nicht verkehrt.
Ja.
Jo,
bin aber ein großer Verfechter der Hängematte.
Ja. Ja, ich habe das in Brasilien kennen und lieben gelernt. Das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Möglichkeit.
Ich glaube, es war auch Brasilien bei mir, ja.
Das Hängemattenland.
In der Nähe von Manaus.
Jo. Ja, genau. Eben halt,
Negro.
Ja, 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 weil oben im Amazonasgebiet ist es völlig üblich, dass Leute auch einfach so zu Hause in Hängematten schlafen. Und von daher gibt es da auch überall Möglichkeiten, welche aufzuhängen und so. Echt sehr schön. Genau, aber dann Accra, eine große Hauptstadt, viel Gewusel, stelle ich mir vor, da ist wahrscheinlich erstmal ein Hotel angesagt, ne?
Ja, da sind wir dann in ein Hotel, was wir auch vorher buchen mussten für das Visum.
Ah. Die fragen immer wahrscheinlich, ne, wo übernachten sie und dann hat man irgendein Hotel.
Das muss man in dem Formular irgendwo angeben. Ja.
Ja.
Und dann waren wir da und haben dann immer weiter gebucht, bis wir die Motorräder hatten.
Ah ja. Und wie lange musstet ihr da buchen? Also wie lange hat es gedauert, bis ihr die ich meine, gut, ihr hattet die schon vorher gefunden, aber wahrscheinlich waren noch irgendwelche Formulare, bürokratische Hürden.
Das haben die alles für uns gemacht.
Ah.
Also wir sind, das Problem war, ich hab das Hotel gebucht in der Annahme, dass es in der Nähe von diesem Absonic-Dealer ist.
Mhm.
Das war aber falsch.
Mhm.
Es war sehr weit weg.
Oh.
War so eine Stunde Autofahrt.
Oh,
also.
Nee.
Das hat die Sache halt nerviger gemacht. Das war jetzt kein Riesenproblem. Und dann waren wir dort, haben uns zwei Motorräder ausgesucht. Am Samstag waren wir dort, ne? Freitag hingeflogen, Samstag waren wir dort. Und dann hat er gesagt, ja, das ist kein Problem. Am Sonntagmorgen müssten die angemeldet sein. Sonntag.
Ja.
Ja, so haben wir auch geguckt.
Genau.
Und das hat natürlich nicht funktioniert. Und am Ende hatten wir die Motorräder dann am Mittwoch.
Ja.
Ja. Also es ging. Die haben das zugelassen, die haben das versichert. Ja.
Okay, klingt immer noch okay. So.
War in Ordnung auf jeden Fall, ja.
Ja. Beschreib mal, was sind das für Motorräder? Wie sehen die aus?
Sind kleine Enduros, also sehen bisschen aus wie so eine kleine 125er Enduro. Waren eine 200 Kubikmotoren und ich glaube 16 PS.
Mhm.
Viertakt mit Vergaser. Ja. Kleine, schlanke, leichte Enduros.
Jo. Ja gut, ist wahrscheinlich für die Straßen und Offroad-Strecken, die ihr da vor euch hattet, auch genau das Richtige, oder?
Auf jeden Fall.
Ja.
Das ist auch super verbreitet. Also das ist einer der größten Hersteller, also die produzieren ja nicht in Ghana, aber eins der verbreitetsten Modelle dort. Absonic hat auch diese normalen 150er Straßenmotorräder, die fahren überall rum und die 200er fahren auch ganz, ganz viel rum und die Polizei fährt die auch.
Ah, okay. Dann.
Ja, wir haben dann noch den Chef von Absonic Ghana getroffen. Mit dem hatte ich vorher auch Kontakt. Der hat das alles eingefädelt, dass wir da den Händler kriegen und so.
Mhm.
Und mit dem haben wir uns dann am letzten Abend noch getroffen für ein Abendessen. Und da hat er auch, habe ich gefragt, ja, ich war irgendwie wegen den Polizeimotorrädern so richtig stolz geworden. Den Deal habe ich an Land gezogen.
Hey.
Da habe ich gefragt, wie viel Motorräder habt ihr denn der Polizei schon verkauft? Ich glaube so 7.000.
Wow. Okay, dann Das ist schon ein guter Deal. Und was hattet ihr so vor? Habt ihr euch irgendwie vorher mal so eine Route auf der Karte rausgesucht? Hattet ihr besondere Ziele, die ihr erreichen wolltet?
Nö, eigentlich nicht. Wir hatten nur, im Norden gab es einen Nationalpark. Mole heißt der, glaube ich.
Mole, ja.
Da wollten wir hin. Und das wussten wir und den Rest nicht.
Okay. Und hattet ihr wahrscheinlich Handys, ne, als Navis? Oder?
Ja. Wir haben also eine Local SIM Card gehabt mit Google Maps und dann Offline-Karten, OpenStreetMaps.
Ah ja.
Ich weiß gar nicht, wie die App heißt, aber ja. Und das war auch, dass ab einem gewissen Punkt, wenn man da kleine Straßen fährt, dann funktioniert Google Maps nicht mehr.
Ah.
Also dann sind die Straßen entweder gar nicht eingezeichnet oder teilweise falsch eingezeichnet und dann steht man bei Google Maps einfach mitten im Gemüse und dann guckst du bei der Streetmap, bei der OpenStreetMap und dann stehst du halt doch richtig auf der Straße, ne?
Aber wir hatten auch eine normale Karte.
Ja, wir hatten natürlich auch
so eine richtig schöne Papierkarte.
Mhm.
Ah, cool. Ja, das finde ich gerade für den Überblick immer ganz schön, dass man da mal überhaupt weiß, wo sind wir hier und wie weit ist es noch oder sind wir von dem entfernt, wo wir hinwollen. So, das ist manchmal ganz nett.
Und auch für die Planung, da hat man ja einfach eine schöne Übersicht. Wenn man jetzt sagt, wollen wir denn jetzt die nächsten 2-3 Tage lang fahren, dann hat man da...
Ja. Und dann seid ihr losgefahren am, was war das, Mittwoch oder Donnerstag?
Mittwoch.
Ja.
Mhm. Nachdem das mit dem Geld abheben für die Motorräder nicht ganz so gut geklappt hat.
Oh, musst du den Bar zahlen?
Ja.
Ja.
Das waren, ich weiß gar nicht mehr, 35.000 oder sowas. Ja. Ghana CD.
Kann man natürlich als Nicht-Ghana jetzt nicht unbedingt einfach mal so abheben.
Mhm.
Und wir hatten ja keine Zeit, das vorher zu klären, ne? Ich dachte, das ist so ein Selbstläufer. Und dann hat er gesagt, die Motorräder sind fertig, haben wir kein Geld gekriegt.
Oh.
Natürlich,
jetzt nicht mit EC-Karte oder, weiß ich nicht, Visa.
Das hätte wahrscheinlich funktionieren können, vor allem wenn wir das über mehrere Tage, wir haben es über Western Union geschickt.
Mhm.
Das Problem war dann, also dadurch war ich auch auf diesem Trichter, das ist easy, funktioniert einfach.
Ja.
Western Union hatten wir abgeklärt, ist hier und das Problem war, dass Western Union mich aus Ghana mir nicht selber mein Geld hat schicken lassen.
Hm? Achso, du wolltest dir selber abheben. So.
Ja. Und dann hat eine Freundin von hier uns das Geld geschickt. Das hat natürlich trotzdem ein bisschen gedauert, ne? Weil die saß ja natürlich nicht auf Abruf und hat dann darauf gewartet, uns Geld zu schicken. Und dann mussten wir ganz schön lange warten, dass das Geld freigegeben wird, von der ghanaischen Seite auch. Ja, also das hat dann schon ein paar, deswegen haben wir die Motorräder auch erst so spät abends gekriegt.
Ja.
Das war unsere Schuld.
Ja,
also das,
ja gut. Aber irgendwann konntet ihr dann wirklich das Gepäck draufschnallen, auf die Motorräder steigen und losfahren. Wie hat sich das angefühlt?
Schon verrückt irgendwie. Also meine ist die ganze Zeit ausgegangen, da hatte ich erst schon ein schlechtes Gefühl, dass es die ganze Zeit so weitergeht, aber da war einfach der Tank sehr leer.
Ah,
zum Glück.
Okay.
Und wir haben das haben wir dann erst abends gemerkt am Hotel oder am nächsten Morgen, dass wir einfach die ganze Zeit mit dem Choke gefahren sind.
Ah.
Und dauerhaft mit Choke und leerem Tank fährt es halt nicht gut.
Nee.
Und in den Verkehr in Accra, chaotisch natürlich, jeder fährt, wie er will.
Ja.
Auch gewöhnungsbedürftig.
Ja, genau, Rechts- oder Linksverkehr?
Rechtsverkehr.
Ja. Aber voll wahrscheinlich, ne? Wie alle Hauptstädte, aber wahrscheinlich um einiges chaotischer, als man das so denkt.
Ja, also schon chaotisch, ne? Man fährt halt, wie man will. Ja. Ich habe auch direkt erstmal den ersten Spiegel vom Auto umgeklappt.
Oh.
Das war nicht so schlimm. Gibt's auch noch auf Video,
wie
ich mich dann so entschuldige.
Und dann abwürgst.
Ja, und dann geht mir das Motorrad auf. Ja. Es war nicht so toll, dass wir dann halt in die Dunkelheit reingefahren sind. Also unsere erste Übung war, nach dem Tanken so schnell wie möglich raus aus der Stadt zu kommen. Und es hat so medium funktioniert. Es wurde dann dunkel und dann haben wir halt das erste Mal Motorradfahren in Afrika auch noch im Dunkeln
geübt. Ja, direkt am ersten Tag. Herzlichen Glückwunsch.
Und dann sind wir so eine unbeleuchtete Schotternebenstraße zu dem Hotel gefahren. Und ich hatte vorne so eine Funzel drinne.
Entschuldigung.
Und die Denise hatte so einen LED-Scheinwerfer.
Ah.
Das Obwohl heißt, mein Modell eigentlich älter war als deins.
Ja, aber ich habe halt nichts gesehen, weil ich hatte von mir nur den Schatten vor mir.
Oh.
Aber es hat alles geklappt.
Ja.
Wir sind dann gut angekommen. Und am nächsten Tag auch früh. Ah nee, wir sind nicht so wirklich früh losgekommen.
Nee, wir haben noch geschraubt.
Ja, wir haben natürlich den zweiten Tag mit Schrauben angefangen.
Ah, okay. Was gab's zu schrauben?
Also an meinem Motorrad waren so verschiedene kleine Sachen. Diese Handschützer, die über die Armaturen gehen, die waren so eng, dass ich mit meinen Fingern nicht an die Bremse gekommen bin. Also ich bin da nicht durchgekommen. Da war quasi der Abstand zwischen Bremshebel und Schützer war weniger als mein Finger.
Oh.
Und deswegen fuhr sich das sehr
beschwer. Und du hast jetzt nicht so die dicken Wurstfinger, sondern eher schlanke Finger.
Das war die Länge so. Ja. Bin ja hier und da angestoßen. Aber es war einfach sehr eng. Es war viel zu eng. Dann hat meine Kupplung nicht anständig funktioniert. Die Hinterradbremse von uns beiden hat nicht funktioniert, also so gar nicht.
Du hast deinen Knight Rider-Modus ausgestellt?
Oh, mein Motorrad hat am Anfang immer geredet.
Was?
Du hast das angemacht und dann hat der Welcome to Upsonic mit so einer richtig blechernen, billigen Lautsprecher.
Was?
Das war fürchterlich, aber viel schlimmer war das, wenn du geblinkt hast, hat Left, Turn Left. Left,
wow.
Turn left.
Vergaser, aber es spricht nicht schlecht.
Und es hatte auch eine Alarmanlage. Und wenn man dann die aus Versehen angemacht hat, dann hat er auf einmal angefangen, wie die Sau so zu piepen, wenn man das Motorrad angefasst hat. Und da haben wir dann halt am nächsten Morgen diese ganzen kleinen Wehwehchen abgestellt und diesen Lautsprecher ausgesteckt. den Baudenzug von der Kupplung nochmal neu verlegt, dass das ordentlich lief und eingestellt, die Bremsen nachgestellt.
Gesehen, dass du eine Motorschraube verloren hast?
Ja, der eine Halter fehlte vom Motor.
Okay, also...
Die Bremse von der Denise hat danach auch anständig funktioniert. Ich bin die ganze Zeit eigentlich ohne wirklich funktionierende Hinterradbremse gefahren.
Mhm.
Weil es einfach entweder die ganze Zeit brachial geschliffen hat, dann konnte man auch bremsen, oder man hat halt wenig bis kein Schleifen gehabt und dann konnte man hinten quasi nicht bremsen.
Mhm.
Ja, das waren so die Kleinigkeiten. Und ach so, wir hatten ja keine Schrauben dafür dabei, deswegen wollten wir erstmal zum Händler fahren. Und meine Kette, die war gespannt wie so eine Hafenseide. Deswegen war erste Amtshandlung eigentlich Kette neu einstellen und die Schraube nachrüsten vom Motor. Aber der Händler war einfach zu und am Telefon war auch niemand zu erreichen. Deswegen, es hat uns am Ende bestimmt eine Stunde locker gekostet. Aber wir haben dann gesagt, ja komm, wir fahren jetzt einfach weiter. Also das hat sich dann auch die Tour so weiter durchgezogen. Ne? Dieses, ach, das ist jetzt nicht so wichtig, wir fahren einfach.
Am nächsten Tag haben wir die geholt. Also haben wir am nächsten Tag ziemlich kurz nach dem Hotel war dann der Händler da.
Also beim anderen Händler dann.
Aber. Am dritten Tag haben wir das dann gemacht. Ne? Aber da sind wir ja dann schon ein paar hundert Kilometer gefahren.
Ja, ach ja, Motorschraube. Ich meine, gut, der Vorteil ist, ne, wenn ihr dann so die klassischen Motorräder, die alle da fahren, hattet, dass dann wahrscheinlich auch relativ leicht ist, da an die entsprechende Schraube zu kommen.
Ja, das war nichts Besonderes.
Ja, ja. Das heißt, ihr habt am Anfang in Hotels übernachtet?
Ja, wir haben eigentlich immer in Hotels übernachtet.
Ah ja.
Bis auf zweimal.
Ja. Und wo seid ihr denn so lange gefahren?
Ja, wir sind erstmal der Küste gefolgt.
Mhm.
Bis nach Cape Coast, das ist auch so eine touristische Stadt. Ich glaube, da gibt's auch viele Hostels und sowas.
Mhm.
Da haben wir aber relativ abgelegen einfach irgendein Hotel genommen. War wirklich bloß schlafen und dann ist da der Kakum National Park in der Nähe, so ein Stück nördlich, Regenwald. Ne? Klang total spannend, sah super aus.
Mhm. Mit Hochseilgarten.
Hey.
War fürchterlich.
Oh.
Ja.
da waren so...
Warum?
Waren so viele Menschen.
Ah,
das war extrem laut.
Ja, so ein Vergnügungspark.
Ja, vielleicht hatten wir auch einfach Pech oder schlecht gewählte Zeit oder so. Ich weiß nicht, aber es war auf jeden Fall nicht so. Es war auch, ja, da wo man da so lang gelaufen ist, das ist halt alles nur Sekundärwald. Ne? Also das ist jetzt nicht so super spektakulär. Und dann haben wir halt den Guide auch gefragt, wie das denn so ist, ob es denn überhaupt noch Primärregenwald gibt, weil da gibt es auch Waldelefanten und so Zeug. Und da hat er gesagt, ja, aber da muss man dann so 3 Tage in den Wald reinlaufen. Ne? Das ist halt, und das machen ja Touristen nicht, sondern es ist dann eher für irgendwie Forscher oder sowas.
Ja,
das war ein bisschen enttäuschend.
Ja. Und vorher an der Küste, wie sieht die Küste von Ghana aus? Da habe ich jetzt so gar keine Vorstellung.
Da sind wir danach hingefahren.
Ja.
Also wieder zurück an die Küste.
Ja, wieder nach Cape Coast und dann ganz an die Küste. Da waren wir dann einen Tag am Strand auch direkt.
Mm.
Wie sieht's denn aus? Ja, Regenwald und Küste.
Also an der Küste ist kein Regenwald mehr. Vielleicht war da mal welcher, weiß ich nicht.
Aber ist das so klassischer Sandstrand?
Es ist schon sehr geil. Ja. Also du hast so einen schon fast weißen Sandstrand und überall stehen Kokospalmen und so rum. Das hat schon was. Ja. Dann sind wir auch so Sandwege gefahren, direkt am Meer entlang.
Ja.
Das war schon toll.
Ja.
Man kann mit dem Motorrad direkt am Strand entlang fahren.
Das wurde uns abgeraten.
Ja.
Aber es gab der Strand hört auf und dann gibt's da so einen, eher einen Trampelpfad. Und den kann man fahren.
Ja, okay. Und da habt ihr euch dann auch mit dieser App orientiert?
Ja.
Dass ihr da vorne gekommen
seid. Und wir haben, also ich habe bei Google Maps den Satelliten angemacht und da sieht man diese Trampelwege. Und wir hatten ja weder Zeitdruck noch irgendwas und dann sind wir so halt nach Pima Daum gefahren. Ne? Da war auch dann einmal Ende, weil da ging dann so ein Bachlauf, so eine Einmündung halt ins Meer.
Ja.
Da sind wir nicht durchgekommen.
Oh.
Haben wir aus Vernunftgründen gesagt, wir kommen vielleicht diesen Sand runter, aber drüben den Sand kommen wir nicht mehr hoch.
Oh, okay.
Und in dem Moment hatten wir, glaube ich, auch keine Lust auf so ein Abenteuer.
Ja.
Wir hatten nicht mehr viel Wasser dabei und es war das erste Mal Sandfahren.
Und ich habe mir schon einmal hingeworfen.
Stimmt, und schon einmal im Gemüse gelegen.
Aber nichts passiert, oder?
Nee, ich meine, insgesamt glaube ich 11 Mal oder so gefallen, aber es war immer so bei 5 oder 10 km/h, weil ich nicht im Sand fahren kann oder meine Beine zu kurz waren.
Ja, ja. Okay, aber es zermürbt dann irgendwann, ne, wenn man zum 5., 6., 7. Mal da wieder aufsteht, wieder losfährt.
Ja, an dem einen Tag war es hart, da war es aber auch extrem heiß. Überall waren Waldbrände um einen rum und es war richtig tief, also relativ tiefer Sand, feiner Sand. Da bin ich bestimmt 7 Mal hingefallen, ja. Aber da bist auch du hingefallen sogar. Ja. Da waren wir richtig am Ende an dem Tag.
Was habt ihr so mitgenommen auf eurer Reise? Ne? Du sagtest, man muss auf jeden Fall, wenn es so heiß ist, viel Wasser dabei haben. Habt ihr euch dann auch immer was zum Essen dabei gehabt? Oder kann man überall da Streetfood bekommen?
Also was zu essen per se kriegt man schon überall. Wir hatten so ein paar Snacks dabei, halt so Kekse und was man halt so gut in den Tankrucksack reinstecken kann. Was sich ziemlich gut durchgezogen hat, ist, dass wir Probleme hatten, Restaurants zu finden.
Oh.
Weil die für uns auch nicht so gut ersichtlich waren.
Mhm. Ach so, man sieht nicht, das ist jetzt ein Restaurant.
Ja, zumindest wir waren da vielleicht auch zu blöd für, ich weiß es nicht. Und dann fragt man da, wo gibt's hier was zu essen? Und dann sagen die, ja, weiß ich nicht, da die Straße runter. Und dann denkst du so, hey, da komme ich gerade her.
Mhm. Und auf Google Maps auch ganz oft eingezeichnet, dass es angeblich offen hat und dass hier was ist und da was ist und dort was ist. Und dann zu. Sogar in Accra ist uns das passiert. In dem einen Abend wollten wir nicht dahin gehen, wo wir die Tage davor schon waren und sind halt einfach, haben geguckt auf Maps, wo was ist und sind dann 3 oder 4 Restaurants gewesen, die alle zu hatten.
Ah. Und wie sahen die dann aus, diese Restaurants, die ihr als solche nicht erkannt habt?
Ja, denn vielleicht nicht unbedingt nicht erkannt, aber die waren auch einfach, wir erwarten ja irgendwie, ein Restaurant ist an der Hauptstraße und ersichtlich, ne? Mhm.
Genau, meistens so Glasfront, dass man sieht, da drin sind Stühle und Tische.
Ja,
und da
sitzt also man. Es war meistens dann schon ersichtlich, dass es ein Restaurant war, wenn man eins gesehen hat, aber die waren teilweise einfach abgelegen. Da musste man dann so bei der Stadteinfahrt neben der Waschstraße links abbiegen und dann nochmal links abbiegen und die Baracke, da standen dann auf einmal Stühle draußen und das war ein Restaurant so.
Ja.
Aber in der Stadt selber drinnen, da nicht.
Oh.
Ja, genau.
Ja, also, ich verstehe schon. Das ist etwas komisch. Ja. Ja.
Einmal hat uns auch einer dann mit so einem Tuk-Tuk dahin gefahren, weil wir einfach, ihr wollt jetzt hier was essen. Ja, kommt mit. Und dann sind wir aus der Stadt rausgefahren, halt an diesem beschriebenen Ort, irgendwie am Stadtrand neben der Waschanlage. Und das war aber dann ein großes, gut besuchtes Restaurant.
Ah, okay. Ja. Und was gibt's da zu essen?
Fufu, kennt man vielleicht ein bisschen. Das ist so, was war das?
So ein Maisbrei oder was?
Nee, Maniok
ist da, glaube ich, drin. Maniok und Kochbanane.
Ja, ja. So. Aber so eine Matsche, ne?
Ja.
Es schmeckt ein bisschen wie Knödel einfach.
Ja, so ein Kloßteig ist das.
Ja, 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 ja.
Mit so Suppe meistens, mit Okraschoten oder
Light Soup.
Ja, oder Light Soup.
Man darf aber nicht trinken, dass die dann leicht schmeckt, denn in Ghana ist alles extrem scharf.
Oh. Ja, wird da viel Chili benutzt?
Ja. Also es ist wirklich extrem scharf teilweise. Okay. Aber lecker.
Okay. Ja, mögt ihr scharf?
Ja.
Ja.
Ja, Fufu, Banku war noch so eine Sache und einfach...
Was ist Banku?
Banku, was war Banku?
Das ist das Weiße, das kann man so ein bisschen mit Ugali vielleicht vergleichen aus Ostafrika. Das ist so ein weißer, aber es ist nicht Ugali, es ist so ein weißer, auch Brei, Ball. Ja,
bisschen fester als Fufu und säuerlich.
Ja.
Ja. Dann ja, gebackener Reis mit Gemüse und Fleisch und gebackene Nudeln mit Gemüse und Fleisch.
Ja, ja, chinesisches so. Essen.
Ah.
Quasi, ja.
Ja. Ja.
Und viel Obst gibt's da.
Ja, stimmt.
Ah, das ist natürlich gut.
Ja.
Könnt ihr euch damit Vitamine gut versorgen.
Ist auch öfter mal passiert, dass das Frühstück scharf war. Sollte man sich auch darauf vorbereiten.
Oh, echt?
Ja.
Genau, was gibt's so klassischerweise zum Frühstück in Ghana, in so einem Hotel?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich weiß nicht, ich konnte da kein klassisches Frühstück rausfinden. Also wir haben einmal so einen Plastikbecher mit Cornflakes bekommen. Und dazu noch einen zweiten Plastikbecher mit Milch. Das war das Frühstück.
Okay, das sind wahrscheinlich so, ach, das sind Europäer, die mögen sowas. Ne?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es gibt auch so einfache Hotels, haben auch gar kein Frühstück.
Ja.
Meistens. Und dann gab es bei dem einen, dann gab es so Kohl und Wurst und Reis und
so einer scharfen Soße.
Das war auch scharf dann. Aber war schon cool. Manchmal gab es einfach nur so gebratenes Ei und ein bisschen Toast dazu.
Oder English Breakfast.
Ja.
So mit Würstchen. Ne?
Mm. Aber so wirklich, was jetzt der Ghana klassisch zum Frühstück ist, das weiß ich nicht. Vielleicht ist ja auch überhaupt nichts zum Frühstück.
Ja. Eben, was du gerade beschrieben hast, so richtiges Mittagessen, wenn der Tag lang ist.
Was wir auch einmal hatten, war Milchreis ohne Milch quasi. Also Reis in Wasser gekocht mit... nicht gesüßte Kondensmilch und Zucker.
Ja, stimmt. Vielleicht essen sie das. Das war bei den Locals.
Das war bei diesem Ranger-Ding,
ja. Ah, ihr wart auch mal bei Locals. Bei Ghanaen.
Zweimal.
Zweimal quasi in der Schule und später nochmal in so einem Ranger-Camp.
Ah, okay. Ja, jetzt erzähl mal die Geschichte mit der Schule. Wo war das?
Wo das war relativ im Westen. Und wir waren dort, ich müsste jetzt rausgucken, wie die Stadt heißt. Ich
glaube Samreboy, oder?
Ja, genau. In der Nähe von Samreboy. Wir sind erst in dieses Samreboy gefahren, haben dort nochmal eine Nacht übernachtet.
Ist es eine große Stadt oder ein Dorf?
Ja, eine mittelgroße Stadt. Also da gibt es dann so ein, zwei anständige Hotels und so. Aber nur Schotterstraße. Also es ist nicht mit einer Asphaltstraße angebunden, aber es ist schon, wahrscheinlich würde man bei uns Kreisstadt oder sowas sagen. Und von da aus wollten wir dann in so ein Regenwaldgebiet. Warum? Weil das auf der Karte gut aussah.
Ja.
Und weil man
da schon ein Kriterium.
Weil man dazu im Internet nichts gefunden hat.
Ah, noch besser.
Außer dass man in dieses Nest fahren muss, was neben Samreboy ist. Und die Straße dahin, die gibt's bei Google Maps nämlich auch nicht. Die hört dann einfach, die sieht man so in dem Satelliten und in der Open Source Map findet man die auch, aber so als offizielle Straße bei Maps gibt's die nicht. Und dann sind wir in dieses Dorf gefahren, was schon ein ziemlich abenteuerlicher Weg war.
Ja?
Ja.
Wie war der Weg?
Teilweise, ja, also eigentlich dauerhaft dieser rote Schotter.
Mhm.
Ich weiß gar nicht mehr, dann waren öfters mal wie so Brücken aus Holz. Paneelen einfach nur gebaut. Und weil es einen Tag davor geregnet hat, war es ziemlich matschig mit teils sehr tiefen Pfützen.
Ui, okay. Also das roter Schotter, weil
ja, diese, weiß nicht,
ja.
Red Dirt Road, keine Ahnung.
Wie man weil, das weil manchmal gibt es ja auch in Afrika so roten Erde, das ist
ja,
aber eher so lehmartig.
Schotter irgendwie.
Ja, genau, weil wenn das rutschig wird, das habe ich mal erlebt, dann ist es halt richtig so seifenmäßig.
Ja, genau.
Rutscht du echt
rein. Also es war kein richtiger Schotter, es war so einfach nur so eine Dreckstraße.
Ja.
Und ja, es war auch eine, naja, Flussdurchfahrt ist vielleicht übertrieben, aber eher Bachdurchfahrt dabei. Also es war sehr cool. Und ich suche gerade, wie hieß denn das Kaff? Hier. Ja, okay. Also ich kann es nicht so gut aussprechen. Krakrom.
Okay.
Und das ist wirklich, da ist gar nichts.
Ja.
Da kommst du an, da sind halt so ein paar Lehmhütten und was weiß ich. Und dann haben wir da angehalten unter so einem Baum und sind mit den Leuten ins Gespräch gekommen und die haben gesagt, ja, ihr könnt hier in den Wald reinfahren. Da fahrt ihr, dann hat uns noch einer geleitet, bis wo der Weg losgeht. Das war ja ein Trampelpfad durch den Regenwald.
Hey.
Und dann hat er gesagt, ihr könnt jetzt so weit fahren, wie ihr kommt. Ne? Irgendwann kommt dann der Fluss und da kommt ihr nicht mehr rüber. Und genau das haben wir auch gemacht. Und das war schon geil. Also es war wirklich nur ein Trampelpfad, wir zwei, die Motorräder und der Regenwald.
Wow.
Das war super stark.
Ja.
Und wir mussten halt denselben Weg wieder zurücknehmen und sind dann wieder bei denen angekommen.
Ja. Wie lange wart ihr unterwegs auf diesem Weg? Wie weit war das so?
Ein paar Stunden. Also bis
2 oder 3 oder so.
2 ja. Stunden ungefähr, würde ich schätzen. Und von der großen Stadt in das kleine Dorf sind es auch so 1,5 Stunden, würde ich schätzen. Und wir haben dann, ja, wir sind dann mit den Leuten wieder ins Gespräch gekommen, haben uns hingesetzt, haben was getrunken, was gegessen und so. Und irgendwann ist dann der Entschluss gefallen, dass wir dort schlafen. Und ja, dann haben wir in der Schule geschlafen, haben unsere Hängematten, weil da ja so Pfosten waren, wo das Dach drauf stand, die standen frei, die waren ja nicht bis oben hin verlehmt,
ja,
haben wir einfach zwischen die Pfosten unsere Hängematten gehangen. Haben wir die Motorräder im Klassenraum gehabt und die 2 Hängematten.
Cool, sehr schön.
An dem Ort gab es dann auch keinen Strom, kein fließend Wasser, gar nichts.
Oh.
Also war wirklich sehr abgelegen.
Ja.
Und was sie erzählt haben, das muss wohl irgendwie so ein Goldgräberdorf gewesen sein. Also alle, die dort gelebt haben, haben in Schichtbetrieb in einer kleinen Gold- oder relativ kleinen Goldmine gearbeitet.
War schon groß. Wir haben die natürlich am nächsten Tag noch besichtigt, weil ich da ja so ein Faible für habe.
Ja. Also ja, ist sie noch aktiv, die?
Ja, ja.
Ah, okay.
Also die leben davon. Das ist ja.
So, das war jetzt nicht Vergangenheit, sondern ist tatsächlich die ja. Realität von denen, dass die in dieser Mine arbeiten.
Ja. Und das ist auch gar nicht so klein gewesen. Also es war wirklich ein ziemlich großes Loch. Und sie hatten auch schwere Maschinen, also richtig Bagger und sowas da drinne.
Hui.
Ja, und wir haben
geht
gesagt.
Geht das Loch so nach unten oder in den Berg rein?
Nee, nach unten ist ein Tagebau.
Ja.
Die haben gesagt, ich glaube.
Ach so, so ein großes. So, ja, jetzt Tagebau, jetzt habe ich was.
140 Leute arbeiten da.
Okay.
Also das ist kein Tagebau, der so groß ist wie bei uns, wo die dann
Kohle rausbaggern. Das ist nicht Garzweiler oder so, aber trotzdem 140 ist jetzt nicht klein, ne? Also finde ich schon. Und die sieht man dann alle.
Wir waren an dem Pausentag gerade da. Also da hat niemand gearbeitet, als wir da waren. Leider hat gesagt, wenn wir jetzt gearbeitet hätten, dann hätte er mich in den Bagger reingesetzt.
Und das ist dann so Erde und Schlamm und das buddeln die aus und sieben das durch, um da irgendwie zu.
Ja, das wird dann, das läuft Gold dann durch so Waschrinnen. Also Ghana hat ja eine riesengroße Goldindustrie, da ist absoluter Goldrausch. Das ist Wahnsinn, wenn man da durch diese Gebiete fährt, wo das da verpraktiziert wird, wo man das Gold finden kann. Da ist in jeder möglichen Stelle irgendwie buddeln die da ein Loch. Also es gibt halt legale und illegale Goldminen. Es gibt Goldminen, dagegen war das Kindergeburtstag, wo wir waren. Also wirklich richtig große von internationalen Firmen.
Hui.
Viele Chinesen sind auch, die haben auch große und nicht so große und auch illegale Goldminen. Und dann haben die Locals auch noch Goldminen, auch von illegal bis legal und in verschiedenen Größen.
Okay, ja, dann muss eure Goldmine, wo ihr da wart, ja relativ klein gewesen sein, wenn du sagst, die hatten dann nicht mehr Strom, kein fließend Wasser.
Ich glaube, dass das verhältnismäßig groß war. Also die war legal und die hatten, wie gesagt, die hatten mehrere Bagger da drinnen stehen. Also das ist schon, es wird auch ganz oft nur mit der Hand gemacht. Da hat man dann nur eine Pumpe und dann wird das quasi mit der Pumpe und einem Wasserstrahl direkt ausgeschwemmt aus dem Erdreich.
Und das war da, wo ihr in der Schule übernachtet habt?
Ja.
Jo.
Beim das Nikolas.
Nikolas?
Das ist der Lehrer dort gewesen, mit dem, der uns dann quasi auch eingeladen hat.
Ja, ja, ach schön. Ja, das heißt aber, die Menschen leben da jetzt, sind jetzt nicht nur wegen der Goldmine für ein paar Monate da, sondern das ist deren Leben. Die leben dort, wohnen dort, arbeiten und haben da ihre Schule.
Aber die leben nur wegen der Goldmine dort.
Ja, ja.
Also das ist quasi, gibt niemanden, der da geboren ist. Die sind alle hingezogen wegen der Arbeit. Und teilweise halt mit Familie, teilweise ohne. Also der Nikolas hatte seine Frau nicht da.
Doch, ich glaube schon, oder?
Dann weiß ich nicht genau. Aber sein Kollege, wo ich den Namen vergessen habe, der hat auf jeden Fall seine Familie nicht dabei gehabt. Die war in der Heimat geblieben und er ist dann halt, ich weiß es nicht, ich sage einfach mal einmal im Quartal fährt er nach Hause oder sowas.
Ja, ja. Ja gut, wenn der Nikola der Schullehrer ist, dann hat er ja sozusagen einen Job, der wahrscheinlich durchgehend ist. Im Gegensatz ja, zu hätte sein Kollege arbeiten. Also
es waren zwei
ja,
Lehrer.
Ja, ja.
Okay. Die haben auch direkt neben der Schule gewohnt. Also
ja,
und das ist ja eh nicht so, aber.
Ja. Und haben die so ein bisschen was erzählt von dem Leben in dem Dorf?
Dass es schwierig ist.
Ja.
Also, ja, es ist halt, die haben ja keinen Strom, kein Wasser. Und, also es geht schon. Ne? Die leben da jetzt nicht total in Armut.
Mhm.
Jetzt, dass die da komplett im Dreck leben, aber das kann man halt trotzdem nicht. Es ist halt trotzdem schon eher bescheiden. Ne?
Mhm. Ja. Jo, da wart ihr und seid dann irgendwann auch wieder, habt euch verabschiedet und seid weitergefahren.
Ja, am nächsten Tag dann, nachdem wir die Goldmine angesehen hatten, sind wir weiter Richtung Norden, weil genau. Wir haben dann festgelegt, dass der Point of Return dieser Mole-Nationalpark wird. Und deswegen sind wir dann langsam Richtung Norden getingelt.
Mhm. Über Nacht hat es dann auch mal richtig schön geregnet.
Ui.
Und mein Motorrad hat begonnen, seltsam sich fahren zu lassen. Sehr schwergängig.
Mhm. Ja.
Es ist dann später herausgestellt, dass das Lenkablager einfach viel zu stramm eingestellt war.
Mhm.
Weil es so langsam kam durch den ganzen Dreck und Staub vom Fahren, ist mir das erst nicht so aufgefallen, bis sie sich hat fast gar nicht mehr lenken lassen.
Mhm.
Dann ist er sie irgendwann gefahren, wir haben getauscht und es war einfach eine Katastrophe. Dann haben wir es.
Ich glaube, das war zwei Tage danach oder so.
Ja.
Da war auch die Dichtung saß nicht richtig und dann ist durch dieses Sand- und Wasserfahren Dreck und Wasser rein und hat das einfach festgammeln lassen.
Mhm.
Also man konnte den Lenker dann gar nicht mehr bewegen, so wirklich. Ja. Der war gerade. Man muss halt
geradeaus fahren, ne?
Ja. Und
krass beim Offroad-Fahren halt nur wirklich.
Oh ätzend. Ja, stimmt. Da muss ja ganz viel hin und her und ausgleichen, rechts, links. Und wo wart ihr, als das aufgefallen ist? Wart ihr dann in der Nähe von der Stadt, wo es eine Werkstatt gibt? Oder?
Mir ist es dann aufgefallen bei dem Heimweg aus diesem, wo wir in der Schule geschlafen haben. Also da hat es dann schon so angefangen, wo ich mir dachte, ist irgendwie komisch, aber vielleicht habe ich einfach eine Muskelkater oder so. Und dann wurde es aber nicht besser beim Asphaltfahren.
Ich glaube, wir haben ein oder zwei Tage später haben wir dann mal Motorräder getauscht und da ist dann aufgefallen, weil den Nissan halt so sagt, ja, das fährt ein bisschen komisch. Da dachte ich, ja, das fährt halt ein bisschen komisch. Ein China-Motorrad, das fährt halt ein bisschen komisch.
Das ist auch das, was ich gedacht habe, es ist halt ein China-Motorrad.
Aber gut, das ist das Vorteil, wenn ihr zwei gleiche Motorräder habt, dass ihr da tauschen könnt, um zu gucken, sag mal, ist das nur mein Eindruck oder ist das normal so? Okay, und dann hat er festgestellt, das ist nicht normal.
Das hätten wir vorher machen sollen, das mit dem Tauschen. Ja, und das ist dann sind wir angehalten, auch mitten im Nirgendwo. Da habe ich gesagt, so kann man ja nicht fahren, das ist ja fürchterlich.
Mhm.
Und die Lösung war, dass wir dann unser extra dafür mitgebrachtes Lenkkopflager Pflegespray da reingerotzt haben in rauen Mengen.
Beziehungsweise Kettenspray?
Ja.
Mehrzweckfett?
Nein, Kettenspray war das.
Ja, das ist unser Mehrzweckfett.
Okay, aber einfach um das zu schmieren und das gelenkige.
Ich habe da einfach sehr, sehr großzügig Kettenspray reingesprüht, weil was anderes hatten wir da. Und es hat das tatsächlich schon mal massiv verbessert. Und die Finale, dann haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt erstmal weiter und beobachten das. Weil wenn wir jetzt das Lenkkopflager aufmachen und ordentlich machen, dann verlieren wir realistisch auch einen Tag.
Mhm.
Und da hatten wir keine Lust zu. Und dann haben wir das afrikanisch repariert, haben wir uns so Beutel Fett gekauft an so einer, also das hat ja dann in so eine, wie sagt man, Frischhaltefolie, haben die ein bisschen Fett reingemacht, das haben wir gekauft.
Was für ein Fett?
Einfach nur so ganz normales Fett, was man halt so in Lager oder von einem Motorrad lagert.
Achso, ja, okay, ja.
Und das habe ich dann, die Dichtung war ja nicht funktional, habe ich dann mit bestem Wissen und Gewissen mit dem Finger da in diese Lücke reingedrückt, dass das in das Lager kommt und dann noch so eine Wurst außen rumgelegt, damit möglichst kein Dreck mehr reinkommt.
Und wir haben dann noch von jemandem das Lager so ein bisschen aufschlagen lassen.
Ja, stimmt. Wir haben uns noch einen Durchschlag und einen Hammer geben lassen, um die Kronmutter noch ein Stück zu lockern. Und das war die Reparatur.
Ja, okay.
Hat doch bis zum Ende sehr gut funktioniert.
Ja.
Aber ein bisschen aufhauen, ein bisschen Fett rein, Wurst drumherum und fertig.
Ja, das war afrikanisch repariert.
Ja.
Wir haben auch dieses Kettenspray tatsächlich gar nicht oft dafür benutzt, um die Kette zu schmieren. Weil wir da auch, du bist losgefahren, da war die Kette wieder blank. Das war sehr demotivierend. Deswegen, dass wir da jeden Tag die Kette schmieren, haben wir nicht eingesehen.
Okay, gab es eigentlich auch mal größere Dinge am Motorrad?
Boah, nicht, dass ich mich erinnern könnte.
Du hast einen Platten.
Ach stimmt, ich hatte Platten. Ja, ich hatte einen Platten. Wir hatten Klick. Weil wir waren mitten in der Pampa wieder.
Ja, wir waren kurz vor dem Mole Nationalpark.
Genau. Oh. Und ich hatte einen Platten und dann haben wir probiert, ob wir wenigstens zu diesem Nationalpark kommen. Mhm. Wenn wir aufpumpen, hatten so eine elektrische Pumpe dabei gehabt. Mhm. Aber da ging überhaupt gar nichts. Und dann, gut, okay, ist jemand gekommen, hat angehalten, haben wir geguckt, das Motorrad auf den Stein gestellt, Rad raus und Friedrich ist dann ins nächstgelegene Minidorf gefahren, wo eine kleine Gartenhütte war, quasi, wo ein Motorradladen drin war. Und in dieser Gartenhütte war der passende Schlauch.
Oh, wie gut. Das heißt, aber du bist dann beim Motorrad geblieben, genau, irgendwo in der Pampa, ja. Und du bist mit deinem Motorrad und dem Reifen hinten drauf dann losgezuckelt.
Ja, das waren tatsächlich nur 4 so Stelzen, so ein bisschen dicker als ein Besenstiel. Und da war ein Wellblechdach drauf. Und darunter stand ein kleiner Tisch und da lag Wildwerkzeug drauf. Das war das Motorrad, also die Motorradwerkstatt dort. Da haben wir dann, da habe ich den Reifen abgegeben, also das Rad hingelegt. Und dann haben die 2 kleine Kinder, also 2 Jungs, die waren, ich weiß es nicht, wahrscheinlich so zwischen 10 und 12, haben dann da den Reifen runter, also ja, den Schlauch runtergenommen.
Ja.
Und die den Reifen, richtig? Den Mantel runtergenommen. Ja, ja, die haben, das waren da die Mechaniker.
Ja. Okay. Wahrscheinlich so wie du das irgendwie, ne, mit dem Vater gelernt und ganz früh schon.
Ich glaube, das ist eher so die Kategorie Kinderarbeit. Aber ja, okay. Das haben wir öfter gesehen, dass dann quasi die Kinder in der Werkstatt von den Eltern mitarbeiten. Also da gab es auch jemand Älteres. Ja. Und der ist dann in den Container gerannt. Also der Schlauch war aufgeschlitzt auf einer größeren Länge. Den konnte man nicht flicken.
Ja.
Und dann ist er in den Container gelaufen, der nebendran stand. Und da hat er dann einen neuen Schlauch ausgezaubert.
Hey ho, auch wahrscheinlich der Vorteil, dass ihr immer die typischen lokalen Motorräder hattet und jetzt nicht mit einer, weiß ich nicht was, Yamaha oder BMW GS,
genau.
die sie zum ersten Mal sehen und natürlich keinen Schlauch haben.
Ja, sondern, hätte dann wahrscheinlich ein paar Tage gedauert, bis wir einen gehabt hätten.
Ja, ja, ja.
Wobei wir dann in der nächstgrößeren Stadt sicherheitshalber Schläuche kaufen wollten für unterwegs.
Ja.
Und da waren wir bei 3 Upsonic-Händlern und die hatten alle keinen Schlauch gehabt.
Oh.
Also wir hatten wirklich richtig Glück gehabt, dass da der passende Schlauch da war.
Okay, diese eine Werkstatt da, Open Air, war genau das Richtige für euch.
Ja.
Und das hat auch nicht so lange gedauert. Ich glaube, es war im Endeffekt so 1,5 Stunden, dann ist das Motorrad wieder
unter gefahren. Einer Stunde sogar.
Oh.
Du warst eine Dreiviertelstunde weg oder so. Es war wirklich nicht lange.
War Boxenstopp bloß.
Ja. Wow, okay, weil wahrscheinlich für dich, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch unangenehm, erstmal da zu sitzen in der Pampa mit einem kaputten Motorrad und erstmal nicht zu wissen, wie lange ist jetzt der Friedrich unterwegs, wann findet der überhaupt was? Hätte ja auch sein können, da ist keine Werkstatt. Und
wir hatten auch kein Netz dort, also wir konnten auch nicht miteinander reden.
Ja,
es ging eigentlich. Also das, wo ich mir am meisten Gedanken drüber gemacht habe, war eine dunkle Wolke, die immer näher kam und ich hatte keine Bäume. Also ich wäre dann, wenn es Gewitter gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, ein bisschen Pech gehabt. Ja, ansonsten ging es eigentlich.
Ja. Okay, das heißt, du konntest nach weniger als einer Stunde wieder mit dem fertigen Reifen zurückkommen.
Ja, und dann haben wir das da reingesteckt und sind weitergefahren.
Jo.
Die haben dann, das fand ich auch sehr lustig, die haben dann ein quasi Schlauchschutz aus dem alten kaputten Schlauch gebastelt. Die haben den aufgeschnitten und dann so als Double Layer in den Mantel reingelegt.
Ah.
Den sie übrigens falsch rum aufgezogen haben.
Ja. Ja,
ja.
Ob das wirklich was gebracht hat, weiß ich nicht, weil das war ja so massiv kaputt gemacht, dass das, glaube ich, auch egal gewesen wäre.
Genau, aber habt ihr rausgekriegt, woran es lag? Warum da der so aufgeschlitzt war?
Da war eine Schraube oder ein Nagel oder sowas steckte drin.
Ah, ja.
Einfach Pech gehabt, reingefahren.
Ja, ja.
Aber die steckte so weit drin, also dieser Double Layer hätte da jetzt auch in dem Fall nichts gebracht.
Okay.
Aber fand ich süß. Wir machen das immer so. Okay, mach.
Und seid ihr dann tatsächlich zu diesem Nationalpark gekommen?
Ja, das war dann ja nur noch eine halbe Stunde Fahrt oder so.
Ach ja.
Also das war nicht, leider darf man da nicht mit dem Motorrad drinne fahren.
Hm.
Aber
wegen den Tieren?
Ja, also in Afrika darf man ja fast nirgendwo mit dem Motorrad in den Nationalpark fahren, sondern immer nur mit dem Auto.
Ja.
Aber was man dort machen kann, ist Walking Safari, also zu Fuß.
Mhm.
Und das war toll.
Ja. Das habt ihr gemacht?
Ja, wir haben alles gemacht.
Weil es echt günstig war.
Vollpaket.
Weiß nicht, wie viel das gekostet.
Boah, ich weiß die genauen Preise nicht mehr, aber wir haben für Eintritt Jeep Safari, Nacht Safari mit dem Jeep und Walking Safari zu zweit alles weniger bezahlt, als meine Freunde im November vorher in dem, wie heißt der große Nationalpark in Kenia?
Ja.
Ja, genau. Also da war eine Person, eine Safari war teurer als in Ghana.
Aber okay, Kenia ist tatsächlich da sehr teuer.
Es ist aber auch nicht ganz so, also es gibt halt, wie gesagt, keine Giraffen, keine Zebras. Mhm. Und Löwen sind dort auch ausgestorben und so, aber vor allem Elefanten gibt es auch viele, das war sehr cool.
Ihr habt Elefanten gesehen?
Ja, auf der Puh-Safari auch.
Schön.
Keine Ahnung, wirklich ziemlich sehr nah.
Ja, vielleicht so 15 Meter entfernt oder sowas.
Wow.
Und dann nimmt er so den Rüssel hoch und dann, he's taking your smell. Und dann nimmt er die Ohren nach vorne. Oh, I should leave.
Und da habt ihr auch übernachtet?
Ja. Da gibt's so ein Motel, hieß das, glaube ich, ne? Irgendwie so. Es ist ein relativ altes Gebäude, aber das ist top gelegen. Das ist oben auf dem Hügel. Und dann hat man da so eine Terrasse und einen Aussichtspunkt runter. Und direkt unten sind zwei Wasserlöcher. Und wir waren ja in der Trockenzeit da. Und das heißt, diese Wasserlöcher waren permanent in Action.
Ah, das heißt, man konnte einfach die Tiere beobachten, die dann zu diesem Wasserloch gehen.
Ja, oder die aus dem Wasserloch rauskommen. Ja. Also da gab es auch richtig große Krokodile und Schildkröten. Und also das war sehr, sehr spannend. Das ist top.
Ja. Schön. Und das war so der Turning Point. Von dort aus seid ihr dann wieder zurückgefahren. Ja. Wie war die Rückfahrt? Seid ihr denselben Weg wieder zurückgefahren oder hattet ihr nochmal eine andere Route?
Wir sind dann im Osten von Ghana wieder zurückgefahren.
Mhm.
Also nicht ganz im Osten, also es war jetzt nicht an der Grenze zu Togo. Man hat im Osten einen riesengroßen Stausee, Volta, Stausee. Und da kann man sich entscheiden, entweder links oder rechts davon zu fahren. Und wenn man halt im Osten fährt, ist das nur so ein schmaler Streifen, wo man noch hat, zu Togo rüber. Und wir sind westlich vom Stausee gefahren. Und wir haben gesagt, so nach dem Nationalpark, wir gucken uns jetzt nichts mehr mit Sightseeing an. Wir wollen jetzt nur noch die schlechtesten Straßen finden und diese fahren.
Das war schon so eine Challenge für euch hier, die kleinen Seiten, Nebenstraßen, Offroad und durchs Gemüse zu fahren.
Ja. Fand ich auch immer witzig, wenn wir mal jemanden gesehen haben unterwegs auf so einer Straße, dann wurden wir immer gefragt, warum wir denn hier langfahren.
Ja.
Warum wir denn keine Asphaltstraße
haben. Es gab ja meistens eine gute Alternative dazu. Also eine gute.
Ja. Waren die denn wirklich gut oder war das auch wieder so Schlaglochproblem?
Also es sind viele, viele Schlaglochpisten gewesen. Es gab manche, die waren wirklich wie geleckt, wenn die gerade frisch gemacht waren, aber viele Schlaglochpisten und es war auch extrem anstrengend. Also
was auch ganz oft war, muss man echt aufpassen, die Geraden waren asphaltiert, aber die Kurven geschottert.
Oh. Ja.
Wenn du dann so mit 80, 90 auf dem Asphalt in die Kurve im Schotter kommst, schwierig.
Ja. Oh, das könnte eine böse Überraschung sein. Aber ihr habt wirklich die kleinen Straßen und Nebenstraßen und Schotterstraßen gesucht und auch gefunden immer.
Ja. Also vor allem dann auf dem Rückweg. Also im Westen nach oben haben wir das auch, aber wir haben auch einen Mix genommen mit Asphalt, dass wir auch einfach vorankommen.
Mhm.
Aber wobei das, also manche waren so schlecht, da sind wir, glaube ich, auf den Schotterstraßen besser vorangekommen.
Mhm.
Es gab auch wirklich tolle Schotterstraßen, ne, wo du dann, wenn du dann einmal drinne warst, diese Motorräder, also du und ich, wir sind ja beide noch nie so, das waren ja keine wirklich tollen Enduros, aber wir sind noch nie so was Enduro-lastiges gefahren wie diese Dinger da.
Ja.
Und das hat ja schon Spaß gemacht.
Ja.
Und aber auch bei den Schlaglochpisten haben wir dann auch ohne Gnade einfach Vollgas und dann je schneller du über die Schlaglöcher bretterst, desto weniger schlimm ist das eigentlich.
Mhm.
Vielleicht nicht fürs Motorrad, aber
für euch.
Ja.
Ja.
Und die kleinen Straßen dann rückzu, das haben wir auch viel mit der Papierkarte geplant. Also Routenplanung ist so mein Metier.
Mhm.
Und das hat auch ganz gut funktioniert. Und mit der Open Source Karte. Wir haben dann auch einmal, also wir hatten auch, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber in der Trockenzeit auf jeden Fall, dass man sehr viel sandige Passagen hat. Und das ist ja, da oben ist dann ja 40 Grad dann.
Mhm.
Das geht dann, du hast in Ghana alles von diesem wirklich ein Traumstrand über die Regenwälder zur Savanne. Und wenn du dann noch weiter hochfährst, kommt dann auch Wüste. Also du hast extrem viel Klimazonen abgedeckt. Das ist sehr vielfältig. Ja. Und oben war es dann halt trocken und heiß, so um die 40 Grad dann ohne Schatten.
Genau, Wüste heißt ja dann keine Bäume.
Ja, das ist, wir waren nicht so weit. Also es war dann Savanne, aber es ist trotzdem wenig Schatten. Und da hat uns dann einer, der ist da in so Badelatschen gelaufen, so ein junger, weiß nicht, wie alt war der, war vielleicht 15, 16, schätze ich, der hat dann der Denise noch das Motorrad geschoben im Sand. Und dann haben wir kurz danach in so einem Ort Pause gemacht, eine Cola getrunken und da kam der wieder langgelaufen. Und dann lief der auch ganz stumpf an uns vorbei und lief die Straße, die wir fahren wollten. Und dann haben wir den, sind wir halt nach der Pause weitergefahren. Dann habe ich angehalten und habe den gefragt, wo der denn hin will. Weil das waren, ich weiß es nicht genau. Es waren
40 Kilometer waren es.
Ja, 40 Kilometer. Mäßig gut, Dreckweg, aber schon für ein Auto befahrbar, aber nicht so toll. 40 Kilometer in der puren Sonne. Der hatte nichts. Der hatte keine Wasserflasche dabei oder so. Der hatte eine kurze Hose, ein T-Shirt und seine Badelatschen. Das war alles. Und hat da gesagt, dass der da hoch will. Und dann konnte ich das erst gar nicht so richtig fassen. Und dann habe ich dem gesagt, ja komm, setz dich drauf. Da finde ich diese wirklich Scheißstraße mit diesem Typen hinten drauf. Und der der saß nicht auf, der saß vor dem Gepäck.
Ja,
das heißt, wir saßen dann eng an eng, da war der Tankrucksack, da saß ich schon halb auf dem Tank drauf. Ja. Und dann kam der Typ und dann kam hinten das diese Gepäckrolle. Aber es hat geklappt, ne? Ja.
Und er ist vorangekommen, das war wahrscheinlich schon ganz gut.
Ja, der hat sich gefreut, aber ich hatte eher die Sorge, dass ich das so nicht schaffe, da durch den Sand zu fahren, weil ich bin da jetzt nicht so super geübt.
Ja, die Straße wurde zum Glück auch besser.
Ja.
Wie viel habt ihr denn so geschafft am Tag? An Kilometern?
War sehr unterschiedlich.
Ich glaube, so im Mittel haben wir mit 200 Kilometern am Tag gerechnet.
Ja.
Aber halt im Mittel, ne? Also nicht, dass wir dann 200 Kilometer pur Strecke fahren, sondern wenn wir jetzt sagen, okay, von hier bis da sind es 1000 Kilometer, dann brauchen wir ungefähr 5 Tage.
Okay. Jo.
Ist ganz gut hingekommen.
Und habt ihr dann auch immer irgendwelche Übernachtungsmöglichkeiten gefunden? Hotels oder irgendwas, wo ihr übernachten konntet?
Es ging eigentlich immer ganz gut, außer an einem Tag. Da haben wir 5 Hotels abgeklappert, bis dann mal eins funktioniert hat, wo gesagt wurde, ja. Aber die musste auch erst Wasser und Strom anstellen für uns oder so, gell? Da war doch irgendwie was. Und da hat's Wasser angestellt und die Klima, dass das irgendwas funktioniert hat, weil wir die einzigen Gäste waren.
Ja, kann sein. Manchmal müssen die auch, haben die nur Brunnenwasser und dann müssen die Pumpe anmachen. In der Trockenzeit ein Hotel hatten wir ohne fließend Wasser, weil einfach kein Wasser mehr da war.
Ja.
Das ist halt auch die Realität.
Ja.
Und bei unseren Offroad-Abenteuern am Ende, da haben wir auch da hatten wir schon 1 oder 2 ziemlich harte Tage hinter uns. Und dann hatte ich die Befürchtung, dass es jetzt ziemlich langweilig wird, weil das war so wie so eine Bundesstraße oder sowas eingezeichnet.
Mhm.
Aber diese Straße, das war keine Straße. Das war fürchterlich. Also das war für uns cool, ne? Aber das war wirklich unpassierbar teilweise. Also da ist, glaube ich, Auto ist da keiner lang gefahren.
Ja. Das war der Tag, wo ich 7-mal gefallen bin.
Boah, okay. Die Straße hörte dann auch einfach auf so einer Bananenplantage auf.
Schotter oder Lehm oder?
Es war einfach alles. Also es war Gestein mit Sand und Schotter.
Dann aber es war keine aufbereitete Straße. Nee. Also das war keine Schotterstraße, sondern es war einfach wie so platt gefahren. Am Anfang war das auch richtig cool, weil das wie so ein Labyrinth war, weil dann immer wieder die Motorräder Abkürzungen genommen haben und da lang und da lang und dann ist man gefahren und konnte einfach so, oh, jetzt fahre ich, da sieht es besser aus, da sieht es besser aus, dann ist man so.
Aber so halt immer wieder so Pfützen und Matsch und man konnte halt auch nicht wirklich mal sagen, man fährt jetzt ein zügiger, weil dann kam Sand eine Zeit lang, dann kam wieder ein bisschen fester Untergrund, aber dann kam eine Pfütze oder einfach mal ein Meter, wo es relativ steil abging. Ja, war irgendwie sehr, sehr wechselhaft und nicht wirklich einsehbar. Oder es kam mal krass bergab und dann kam auf einmal mal jemand entgegen. Wenn man da mit 50 langfährt, da brettert man eben halt voll rein. Das geht halt nicht.
Ja.
Muss man schon sehr aufpassen.
Ja, genau, weil da ist man ja wirklich sehr langsam unterwegs. Das und dann sind 200 Kilometer, können sich schon sehr lange ziehen.
An dem Tag haben wir, glaube ich, keine 70 geschenkt.
Nee.
Okay.
Da hat dann auch, wie gesagt, diese große Straße hat dann auf der Bananenplantage aufgehört.
Mhm.
Und dann sind wir zurückgefahren und sind halt einfach eine von den anderen Straßen, die es da so gab. Das ist wie so ein Wegenetz, wo dann halt auch immer wieder so kleine Farmen oder Minidörfer und sowas sind. Und dann sind wir halt nach Gefühl gefahren und auf einmal standen wir da in so einem Jägercamp. Da saßen dann auf, neben so zwei Hütten saßen dann drei Leute mit einer Knarre.
Oh.
Und die haben so kleine, so, ich sag mal so Hundegröße, weiß nicht, was das für Viecher waren, sowas haben die da gejagt.
Mhm.
Ja, die waren voll nett.
Ja.
Wir haben die gefragt, wie wir jetzt da in die nächste Stadt kommen und dann haben die gesagt, ja hier, diesen Trampelpfad. Also wir sind da auch mit so einem Trampelpfad in dieses Jägercamp gekommen.
Ja, und genauso auch wieder raus dann.
Ja.
Jo.
Und dann sind wir auch wieder auf eine, das war wirklich, also man ist da vielleicht im Schnitt 10 km/h gefahren. Auf so eine Straße sind wir dann wieder gekommen.
Ja.
Und da haben wir es nicht in die Zivilisation zurückgeschafft. Da sind wir gerade Einbruch der Dunkelheit in ein Dorf gekommen. Und da wurden wir dann von diesen Rangern abgefangen.
Mhm.
Die haben uns eingeladen und dann haben wir dort übernachtet. Die haben gesagt, ja, könnt ja nirgendwo anders hin. Es gibt ja hier kein Hotel. Wenn ihr noch in die nächste Ort fahrt, das schafft ihr vielleicht im Hellen, aber da gibt es auch kein Hotel.
Ja.
Bleibt doch hier.
Oh, okay. Und wie habt ihr denn da übernachtet?
Die hatten Matratzen und da haben wir dann auf diesen Matratzen in so einem Gästeraum geschlafen.
Ah, ja.
Ein bisschen, ja, ganz leicht abgelegener vom Ort, halt bei diesen Rangern, die das Dorf überwachen, sag ich mal.
Mhm. In den Nationalpark, der dort war.
Ah ja, genau.
Ach so, die sind für diesen Park zuständig. Also
ja, also nicht der Molepark, das war dann schon wirklich eine ganze Ecke weg,
von
wo ich weiß gar nicht, welchen Nationalpark.
Ja.
Die haben verdächtig, also es ist sehr sicher eigentlich in Ghana. Mhm. Und die haben sehr oft gesagt, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Bei denen ist es besonders sicher, weil die haben alle dicke Knarren. Und dann hat er uns aufgezählt, was die für Schießeisen da so am Start haben.
Ja. Und konntet ihr auch was essen, was trinken? Wie war das so?
Ja, da wurde uns extra was gekocht. Und haben uns das ganze Dorf einmal gezeigt, haben dann im Dorfkiosk trinken gekauft. Und am nächsten Frühstück gab es dann diesen Milchreis ohne Reis. Ohne Milch.
Milchreis ohne Reis.
Nein. Und da waren wir sehr froh, dass wir ein Moskitonetz dabei hatten.
Ah. Mücken. War das ein Thema?
Ist schon. Also man sollte auf jeden Fall auch aufpassen wegen Malaria.
Mhm.
Es ist ja nicht so. Also wenn das jetzt nur nervig ist, dann ist das nur nervig. Ne?
Ja.
Aber wir haben... Wegen Malaria muss man da schon ein bisschen aufpassen.
Mhm.
Und deswegen. Also es ist jetzt... Wir waren halt auch in der Trockenzeit. Ich glaube, in der Regenzeit ist das natürlich nochmal eine andere Nummer. War jetzt nicht so extrem penetrant. Wenn man abends sich eingesprüht hat, dann hatte man eigentlich seine Ruhe.
Ja.
Ah ja.
Aber über Nacht dort, weil halt alles offen war.
Ja.
Oder relativ offen.
Mhm.
Wir waren froh, dass wir das Netz hatten.
Ja, hast du gut gemacht. Also ich.
Achso, so ein Netz, dass ihr dann über eure Betten. Genau,
das haben
oder
wir an die Decke gehangen.
Was auch immer.
An die Decke gehangen und dann hing das so über uns runter. Ja.
Stimmt, und ich habe auch mal ein Video gesehen, wo du, Denise, so ein Netz hattest, was du über deine Mütze, dass du im Prinzip dein Gesicht gegen Mücken schützen konntest.
Das war, als ich auf den Reifen gewartet habe. Da kamen so, ich weiß nicht, so kleine Schweißmücken, die einfach kommen und halt den Schweiß von der Haut lecken. Aber es waren so viele und ich hatte das so genervt, dass ich dann das Hemd angezogen habe und dieses Netz aufgezogen habe. Das habe ich auch irgendwie für 2 € irgendwo gekauft, weil ich mir dachte, ach, vielleicht brauche ich das. Ich war froh, dass ich es dabei gehabt habe.
Das war der Moment.
Ja, ich habe da ja eine Dreiviertelstunde gewartet und dann hast du da eine Dreiviertelstunde die ganzen Fliegen in deinem Gesicht, an den Augen und überall rumklettern. Das hat mich dann schon wirklich sehr genervt.
Ja. Gut, aber sonst musstest du das gar nicht so oft tragen.
Nee, das war nur da, wo ich froh war, dass ich es hatte.
Gab es sonst irgendwelche Schwierigkeiten mit Tieren?
Es gab tatsächlich erstaunlich wenig Tiere, leider.
Ja.
Also es ist schon sehr zivilisiert, für Afrika. Also es ist immer, wenn man so eine Aussage trifft, ist das natürlich schnell, dann denkt jemand, fliegt da runter und dann sagt er, das ist ja wirklich fürchterlich hier. Das ist natürlich nicht so. Aber für Afrika ist das schon ziemlich zivilisiert. Also ich würde sagen, die sind noch vor Kenia, was das angeht, von der Entwicklung und auch so vom allgemeinen Wohlstand. Aber das merkt man halt, dass einfach, also wir haben bis zum Nationalpark nicht einen Affen gesehen, zum Beispiel oder sowas, ne? Also es ist halt einfach, es ist viel, viel weg, ne?
Ja.
Und es sind auch viele Menschen also nicht unbedingt so viele Menschen unbedingt überall, aber du hast überall Zivilisation, ne? Also du fährst dann zum Beispiel stundenlang durch, Wie heißen die Nüsse? Cashew.
Cashew, ja.
Cashew-Plantagen. Fährst du Stunden, da siehst du halt keine Menschen, ne? Aber es sind halt so endlose Cashew-Plantagen. Ne? Da ist halt auch nichts, ne? Da kommt dann nicht auf einmal der Elefant raus.
Ja, klar. Und was ich mit Ghana verbinde, ist natürlich auch noch Kakao, Schokolade, ne? Irgendwie habt ihr davon was gesehen?
Ja, also Kakao gibt es da ziemlich viel. Das ist aber eher unten im Süden, wo es noch feucht wärmer ist. Und ja, auch wo wir in der Schule waren, da sind wir auch über die Kakaoplantage gelaufen und haben uns da, das sieht ja lustig aus, das wächst ja so aus diesem Stamm einfach, aus dieser Schote oder was das ist.
Genau, Schoten, ne?
Ja.
So dicke,
und dann,
knubbelige Dinger.
Und dann zeigt er uns da die Blüte und die ist wirklich winzig klein. Die Blüte ist irgendwie so 3 Millimeter groß vielleicht.
Oh.
Die sieht man gar nicht, wenn man nicht weiß, dass das die Blüte ist.
Ja.
Und dann wächst da diese riesen Kakaoschote raus. Das ist schon cool. Und dann haben wir die auch, kann ich jedem nur empfehlen, wenn man mal irgendwo da unten ist, das auch gegessen. Roh. Mhm. Also da isst man ja dann nicht die Kerne, wo der Kakao draus gemacht wird, sondern das Fruchtfleisch außenrum.
Mhm.
Das schmeckt sehr, sehr lecker, süß.
Genau, das ist so ein weißiges, matschiges Zeug, ne?
Ja.
Und das schmeckt gut?
Ja, das lutscht man ja eher so ab. Das ist wie so Süßigkeiten aus der Natur. Das ist schon geil.
Und wir machen daraus Kakao und Schokolade.
Ja, aus den Kernen halt, ne?
Ja, genau, aus den Kernen wird der Kakao.
Wenn man da drauf beißt, das ist so lila und das schmeckt nicht besonders gut. Mhm. Das ist eher so bitter.
Ja. Gibt es denn auch Kakao irgendwie? Also, nein, Schokolade in.
Zum Essen.
Ghana? Ja.
Vor allem als Kakao als Kaba.
Ja.
Zum Frühstück.
Ah, dieses Getränk.
Ja, so Instant-Kakaopulver. Ja. So, das ist total beliebt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß.
Ist auf jeden Fall von Nestle.
Ja.
Aber gibt es nicht in Deutschland.
Ja.
Also den Kaba, den es da gibt, gibt es hier nicht. Wir haben extra geguckt danach. Weil wir wissen wollten, ob es das hier auch in Deutschland gibt, aber gibt es nicht.
Ja.
Und das trinken die überall. Also die trinken.
Ich glaube, Milo hieß das.
Milo, ja. Die trinken ja keinen Kaffee. In der Regel, wenn es Kaffee gibt, dann gibt es nur diesen Instant-Kaffee.
Mhm.
Aber eigentlich. Wirklich, die Leute haben ja kaum gesehen, dass die Kaffee trinken. Aber dieses Milo, das gibt's überall. Das ist so, wenn du bei jemandem zu Besuch bist, dann fragt er dich, ob du so ein Milo trinken willst.
Ja.
Und was die in der Schule getrunken haben, war so sehr starker Tee mit Milch oder sowas, oder? Da hatten die uns das so.
Ah, ja.
Was war das denn? Tee mit Milch?
Das war so ein.
Also vielleicht auch britischer Einfluss. Ne? Ich kenne das aus Kenia, dass man da auch Tee trinkt.
Ja, die hatten da wie so ein Extrakt oder sowas, womit die den Tee aufgekocht haben in so einer eigenen Prozedur.
Mhm.
Ja, ich glaube, der wurde dann mit Milch aufgegossen.
Ja.
War ja wie so ein Gewürztee oder sowas.
Ah, okay.
Aber hatten die auch so ein ganz interessantes, Utensil dafür, wie diese kleinen Espresso-Kocher?
Ja.
Fast nur für Tee.
Ja, und dann so ein extra, wie so eine Mini-Feuerschale, wo die Kohle drin hatten. Und haben die dann nicht auch gedreht zum Anfeuern?
Ja.
War schon cool zuzusehen, wie die das machen. Das
klingt schon exotisch, ja.
Ja, haben die gesagt, das ist nur zum Teekochen da, das Ding.
Nicht schlecht.
Ja, aber wie das hieß, weiß ich nicht mehr.
Ich auch nicht.
Ja. Jo, und dann seid ihr irgendwann wieder zurück nach Accra zur Hauptstadt gefahren.
Leider.
Jo. 3 Wochen waren um und ihr musstet die Motorräder wieder zurückgeben, beziehungsweise wieder verkaufen. Habt ihr demselben das dann wieder zurückverkauft oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, aber das haben wir, also wir haben die Motorräder gekauft und dann habe ich mir so gedacht, ich denke jetzt nicht schon drüber nach, wie wir die Motorräder wieder verkaufen.
Mhm.
Das macht ja den ganzen Urlaub kaputt.
Ja, ja.
Und ich habe gesagt, so eine Woche, bevor wir dann in Accra sind, dann fange ich an, mir Gedanken zu machen. Und dann hatten wir schon so ein paar Kontakte, die eventuell in Frage kommen. Und dann habe ich die an dem Wochenende vorher angeschrieben und auch den Verkäufer vom Motorrad.
Mhm.
Und ich meine, am Montag oder Dienstag oder so haben wir dann telefoniert und dann haben wir ausgemacht, dass der das Motorrad für die Hälfte des Preises wieder nimmt.
Mhm.
Und dann war die Sache gegessen. Aber es war tatsächlich erstaunlich einfach, zum Glück.
Ja.
Weil jeder Tag, den wir da hätten, irgendwie noch einen Käufer suchen müssen, wäre ja Verschwendung.
Ja, also den hängst du da in der großen Stadt. Und
es wurde auch nicht weiter verhandelt. Es war so abgesprochen und dann war das so.
Jo,
das hat gut funktioniert.
Ja. Super.
Also wir haben vorher gehört, dass Geschäfte machen. Wir hatten über meinen Chef einen Kontakt, der hat in Nigeria gelebt. Lange, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre, was weiß ich, kenne ihn nicht persönlich.
Mhm.
Und der hat gesagt, dass mit Ghanesen Geschäfte machen die Hölle ist.
Mhm.
Das, was heute aktuell ist, stimmt morgen nicht mehr. Das hat bei uns überhaupt nicht so zugetroffen. Ne?
Mhm.
Also alle Absprachen wurden eingehalten, außer halt, dass das System nicht funktioniert hat, dass wir halt am Sonntag die Motorräder zugelassen kriegen, ja, aber schwamm drüber.
Ja, ja.
Aber wo die Leute, die darauf Einfluss hatten, mit denen wir da so geschäftlich zu tun hatten, das hat alles funktioniert. Das wurde alles eingehalten und da kann man nichts Schlechtes sagen.
Auch so, wenn wir manchmal essen waren und Trinkgeld gegeben haben, sind die dann gekommen und haben gemeint, hier habt mir 3-4 Cedi zu viel gegeben. Und also selbst da kamen die Leute dann teilweise auf einen zurück.
Ah, jo. Nicht schlecht. Also habt ihr insgesamt einen guten Eindruck von Ghana mitgenommen?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Genau, was nehmt ihr so mit von dieser Reise, wo ihr sagen würdet, da habe ich was Neues dazugelernt?
Also, ich weiß nicht warum. Also, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass das so ähnlich wird wie Ostafrika.
Mhm.
Weil für uns ist es ja nebeneinander.
Ja, wenn man so von auf der Karte drauf guckt, ne?
Westafrika,
Ostafrika.
Ich habe der erste Fehler war halt schon, dass ich einfach davon ausgegangen bin, dass es da halt dieselben Tiere gibt.
Mhm.
Das haben wir ja festgestellt, das ist nicht der Fall. Und ich fand die Küche in Ostafrika sehr langweilig, monoton, eintönig und geschmacklos. Und darauf habe ich mich eingestellt, auch dass das dort so sein wird. Und ich wurde positiv überrascht. Das war sehr, sehr lecker. Das war. Ja, es war gut gewürzt, es war einfach toll, ne? Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie mal abends gesagt habe, boah, heute jetzt schon wieder das essen, ne? Sondern das war wirklich gut. Und dann habe ich vor Ort einfach mal nachgeguckt, weil ich dann über mich selber so gestutzt habe, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass das da drüben im Westen genauso sein soll wie im Osten, ne? Wie weit das eigentlich auseinander ist. Und zentral Ghana, meine ich, war das, zu zentral Kenia. Ist genauso weit weg wie Zentraldeutschland zu Kasachstan.
Ja, aber ist das nicht auch ungefähr das Gleiche, so Kasachstan, Deutschland? Ja, man vertut sich manchmal so.
Ja.
Ja, deswegen, das ist manchmal wirklich das Gute bei Reisen, dass man da wirklich auch so einen echten Eindruck von Ländern, von Distanzen und Kulturen bekommt und so manches Vorurteil da plötzlich sich in Luft auflöst.
Ja.
Denise, würdest du nochmal nach Ghana fahren und deine Motorradtour machen?
Ja, auf jeden Fall. Also glaub schon.
Ja.
Aber dann vielleicht noch außenrum die Länder oder weiterfahren.
Ja. Cool. Und habt ihr nochmal Pläne, irgendwie demnächst wieder was zu machen?
Wir müssen erst mal wieder Geld verdienen. Wir können nicht nur so Unsinn treiben.
Jetzt erstmal arbeiten.
Ja, wir haben jetzt noch das Hobby Rennstrecke angefangen.
Ach, oh.
Ja, nächstes Wochenende sind wir das erste Mal auf der Rennstrecke. Mal gucken, wie das wird.
Mhm.
Also. Dieses Jahr wird es, glaube ich, nichts Spektakuläres mehr geben.
Ja.
Nur im Sommer vielleicht nochmal weg.
Ja, in Europa ein bisschen rumfahren.
Jo. Und ihr habt Videos gemacht, habe ich gesehen, ne? Ihr wollt das noch irgendwie verarbeiten auf YouTube?
Ja, genau. Also das erste ist jetzt fertig und kommt am Donnerstag dann raus. Aber ich denke, 4 werden wir hochladen.
Mhm. 4 Filme von eurer Ghana-Reise.
Ja.
Okay, wo findet man die?
Auf YouTube, auf dem Kanal Zweirad-Nostalgie.
Zweirad-Nostalgie, ja. Okay. Ja, wir nehmen das auf, bevor es veröffentlicht wird. Das heißt, ich habe es noch nicht gesehen. Aber bis es veröffentlicht wird, also der Podcast, dann wird das Video, glaube ich, dann schon online sein. Und dann kann ich es verlinken in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr das hört, könnt ihr es auch sehen dann. Ich bin sehr gespannt auf eure Eindrücke. Ein bisschen was habe ich schon gesehen auf Instagram. Da gibt es ein paar kleine kurze Videos. Aber das nochmal auf YouTube zu sehen, ihr schneidet da richtig was zusammen. Ne? Oder du machst das, ne?
Ja, also wir hatten gefilmt, haben extra für den Urlaub so eine kleine Gimbal-Kamera gekauft.
Ja.
Weil das hat sich als richtig super erwiesen. Das war echt angenehm, mit dem Ding zu filmen. Hab dann eigentlich nur Kamera am Helm gehabt und halt eben mit der Kamera dann nochmal so ein bisschen gefilmt.
Mhm.
Also ich glaube, wir haben da schon gut viel gefilmt. Also da hat man schon einen ordentlichen Einblick, denke ich mal.
Cool. Ich freue mich drauf, dann auch von euch noch was zu sehen und danke euch ganz herzlich, dass ihr hier wart und von eurer Reise erzählt habt.
Danke, dass wir hier sein durften.
Danke.
Pegasoreise.de